Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit dem Buch der Woche. Am Mikrofon ist Carsten Huck. Herzlich willkommen. Katja Oskamp kennen Sie als Autorin des Erzählbandes Halbschwimmer oder der Romane Die Staubfängerin und Hellersdorfer Perle aus dem Jahr 2010. Nach einer längeren Pause erschien dann im Jahr 2019 ein Band mit dem Titel Marzahn Mon Amour. Das Sujet war durchaus ungewöhnlich. Katja Oskamp erzählte über ihre Arbeit als Fußpflegerin in Marzahn. Es mag auch für die Autorin selbst einigermaßen überraschend gewesen sein, dass Marzahn Mon Amour aber ihr erfolgreichstes Buch werden sollte. Beim Publikum ebenso wie bei der Kritik. Für die englische Ausgabe wurde Katja Oskamp gemeinsam mit der Übersetzerin mit dem Dublin Literary Award ausgezeichnet und Marzahn Mon Amour wurde verfilmt als Serie. Nun gibt es einen neuen Roman von Katja Oskamp, Die vorletzte Frau ist der Titel. Ein Roman über eine große Liebe, ein großer Liebesroman. Wiebke Boromka stellt ihn vor als unser Buch der Woche.
Etwa in der Mitte von Die vorletzte Frau markiert Katja Oskamp den idealen Zeitpunkt, um mit dem Schreiben zu beginnen.
Du musst den richtigen Moment erwischen, in dem du eine Geschichte erzählst. Du musst mit einem Bein schon aus dem Stoff herausgetreten sein, um ihn mit Abstand betrachten zu können, mit dem anderen Bein aber noch tief genug im Stoff stehen, um dich weiter für ihn zu interessieren.
Was das Zitat impliziert, wird ein paar Zeilen zuvor mit Blick auf die Arbeit an ihrem ersten Roman, Die Staubfängerin aus dem Jahr 2007, expliziert.
Ich schrieb dem eigenen Leben hinterher.
Vielleicht liegt es an der Freimütigkeit, mit der Katja Oskamp erzählt, dass es geradezu unfreiwillig komisch erscheinen könnte, würde man ihre Romane und Erzählungen vermittels aufwendiger Erläuterungen dem Genre der Autofiktion zuordnen. Dabei böte Oskamps jüngster Roman in dieser Hinsicht durchaus einiges Erregungspotenzial. Erzählt wird die Geschichte einer 19 Jahre währenden Liebesbeziehung. 19 Jahre beträgt auch der Altersunterschied zwischen der Erzählerin, einer angehenden Schriftstellerin, und dem Mann, der in Die vorletzte Frau den Namen Tosch trägt. Ein Schweizer Schriftsteller, der am Leipziger Literaturinstitut der Dozent der Erzählerin ist. Dass Katja Oskamp über lange Jahre mit Thomas Hürlimann liiert gewesen ist, ist kein Geheimnis. Es würde aber auch kein großartiges detektivisches Vermögen erfordern, den 1950 geborenen Schweizer Schriftsteller in Oskamps Roman zu erkennen. Nur der offenkundigste Verweis ist die schwere Krebserkrankung, die Thomas Hürlimann im Jahr 2015 öffentlich machte und in seinem Roman Heimkehr in einen furiosen, surrealen Trip verwandelte. In Die vorletzte Frau bedeutet die Krebserkrankung einen wesentlichen Einschnitt, nicht nur in Toschs Leben, sondern auch in der Paarbeziehung. Aber Die vorletzte Frau könnte, wohl weil Katja Oskamp mit aller Selbstverständlichkeit erzählt, von autofiktionaler oder gar literaturbetrieblicher Nabelschau kaum weiter entfernt sein. Man liest diesen Roman als Geschichte eines großen Liebesexperiments, dem womöglich, aber warum sollte es auch anders sein, im Akt der Literarisierung noch die eine oder andere emotionale Weisheit oder lebenspraktische Einsicht beigegeben wurde. Vielleicht, aber auch nicht.
Wann immer es möglich war, verabredeten wir uns im Joseph Pub und hörten nicht mehr auf, Geständnisse abzulegen, uns nichts zu ersparen, uns keine Lügen aufzutischen, uns einander auf Gedeih und Verderb zuzumuten. Ich mute mich dir zu, du mutest dich mir zu.
Die Überwindung der Scham, das sich dem anderen zumuten, fällt ihm schwerer als ihr.
Tosch hatte Geheimnisse. Und dass er sie preisgab, erforderte einen Schnaps. Er wand sich, deutete vorläufig nur an und wenn er noch einen Schnaps trank, traute er sich. Haute die Sache auf den Tisch. Einen Wunsch, eine Angst, ein Gebrechen. Ich war nie entrüstet, nie entsetzt. Ich war höchstens aufgeregt bei sexuellen Fantasien und dachte, erzähl weiter. Oder, aber Tosch, das weiß ich doch längst.
Ein Experiment bleibt diese Liaison, die beinahe zwei Jahrzehnte andauern wird, nicht zuletzt deshalb, weil da zwei Menschen mit grundverschiedenen Hintergründen aufeinander prallen. Und das meint nicht allein die Schweizer Herkunft von Tosch.
Er war sehr gut erzogen und es gewohnt, die Dinge mit sich allein abzumachen. Sein Vater war Anwalt und Politiker. Seine Mutter trug hohe Schuhe, große Hüte und eine dicke Schicht Schminke, erfüllte repräsentative Gattinnenpflichten und fasste ihren Sohn nie an. Als Tosh 11,5 war, steckte sie ihn in ein katholisches Kloster.
Sie dagegen ist ostdeutsch sozialisiert, Mutter einer kleinen Tochter, einer Frühgeburt, in einer unglücklichen Ehe mit einem Generalmusikdirektor inklusive Reihenhausexistenz verstrickt, vor allem aber in den eigenen Putzzwang. Letzterer entsprungen aus der Notwendigkeit zur Keimfreiheit angesichts der Fragilität der mit 1600 Gramm geborenen Tochter. Das notorische Putzen aber verselbstständigt sich, während das Mädchen längst im Kleinkindalter ist. Als würde dem eigenen Leben unaufhaltsam hinterhergeputzt werden. Die Formulierung, mit ihren Büchern dem eigenen Leben hinterherzuschreiben, bekommt in diesem Zusammenhang noch einmal einen humoresken Unterton, wie er überhaupt für Oskams Schreiben charakteristisch ist. Eine liebevolle Form der Selbstironie, der keine Spur von Bitternis innezuwohnen scheint. Schon der Titel weist darauf hin, die unglückliche, vom Sauberkeitsfimmel grundierte Ehe hat bereits in Katja Oskams Debütroman Die Staubfängerin eine literarische Verarbeitung gefunden. Die Beziehung der Erzählerin und Tosh nun, sie verlässt den Generalmusikdirektor, er kappt eine in anderer Hinsicht problematische, kinderlose Verbindung, ist geprägt durch zwei Wortpaare. Sex und Text, so nennen die beiden das eine Paar. Die körperliche Anziehung, das Erwachen von jeweils totgeglaubten Leidenschaften, überdauert den Beginn der Beziehung.
Tosh sagte, bevor ich dich traf, war ich tot. Mein Schwanz war tot.
Und auf der darauffolgenden Seite heißt es,
ich sagte, ich war toter als du, Tosh.
Auch das Lehrer-Schülerinnen-Verhältnis setzt sich in gewisser Weise fort. Der ehemalige Dozent der Erzählerin bleibt der erste Leser ihrer Texte, stellt Fragen, merkt an, sie überarbeitet. Später, als die Tochter der Erzählerin älter ist, veranstaltet man gemeinsam einen Lektürezirkel, angeleitet von Tosh. Am Ende haben Mutter und Tochter einen Wissenstest abzulegen. Das zweite Wortpaar, das das Miteinander prägt, ergibt sich aus alledem. Oben und unten. Nicht allein ein Verhältnis von Dominanz und Unterwerfung ist damit gemeint, sondern auch grundsätzlichere Vorlieben der beiden. Tosh, der die Erzählerin auf kulturelle Events mitnimmt, spricht gern von Veranstaltungen oberster Liga. Seine Herkunft kann er auch in dieser Hinsicht nicht abschütteln. Die Erzählerin wiederum hat eine Affinität zum Unten, was besonders anschaulich wird in dem Moment, als die Erzählerin beginnt, 2 Tage pro Woche als Fußpflegerin im Ostberliner Stadtteil Marzahn zu arbeiten.
Mein Job war das Gegenteil von dem, was er oberste Liga nannte. Ich war unten im doppelten Sinn, anatomisch bei den Füßen und sozial, als geringfügig Beschäftigte mit Mindestlohn. Ich diente, ich putzte.
Angesichts der Sättigung mit autobiografischen, der Romane und Erzählbände Oskams mag es kaum überraschen, dass auch die Fußpflege bereits zu Literatur geworden ist. Dass aber der Band Marzahn Mon Amour, der im Jahr 2019 erschien und in dem Katja Oskamp über die Erlebnisse und Begegnungen während der Fußpflegetätigkeit erzählt, ein so umfassender Erfolg bei Publikum und Kritik geworden ist, damit dürfte die Schriftstellerin kaum gerechnet haben. Verdient haben es diese menschenfreundlichen Betrachtungen vom Rande der Stadt allemal. Als die Erzählerin respektive Katja Oskamp, so liest man es in Die vorletzte Frau, den Job als Fußpflegerin annimmt, hat die Liebe zwischen ihr und Tosh längst zu bröseln begonnen. Zunächst aber bleibt es ein lustvoll zelebriertes Experiment zweier so unterschiedlicher Menschen, die sich gerade dadurch ergänzen, dass das Oben und Unten auch körperlich praktiziert wird, dass man sich mit seinen Wünschen einander zumutet. So wie in jener Episode, in der sich die beiden treffen, Tosh, so wie sie es begehrenswert findet, mit vorgeblich körperlichem Defekt, das eine Bein nachziehend auf einen Stock gestützt. Sie, wie von ihm gewünscht, unter dem schwarzen Kleid in Korsett und Strümpfen.
Wir tranken, wir plauderten, er zauberte ein getigertes Ding hervor, das er mir um den Hals legte und im Nacken eng verschloss. Dort hakte er auch den kleinen Karabiner der dazugehörigen Leine fest, legte sie über mein Schlüsselbein, fädelte sie durch meinen Ausschnitt und unter meinem Kleid hindurch. Den Blick des Kellners ignorierten wir. Er würde das, was er sah, wie alles, was er in seinem langen Kellnerleben gesehen hatte, verkraften.
Wer Katja Oskams Roman Hellersdorfer Perle, erschienen im Jahr 2010, gelesen hat, wird wiederum dort eine gewisse Verwandtschaft erkennen. Dieses Prinzip bestimmt die Lektüre von Die vorletzte Frau. Sie öffnet Verbindungen zu anderen Büchern. Und das bemerkenswerterweise nicht nur zu jenen Katja Oskams. Während man also einerseits zusehends vergisst, Abgleiche mit der vermeintlichen Wirklichkeit vorzunehmen, passiert zugleich etwas beinahe Gegenläufiges. Das, was Katja Oskamp in kurzen jeweils mit einer Überschrift wie Zähne, pervers oder Ruinengefühl versehenen Episoden erzählt, schlägt Verbindungen zu den Romanen Thomas Hürlimanns. Die Literarisierung seines Schülerdaseins im Kloster wie in Der rote Diamant ist dabei weniger gemeint. Vielmehr sind es zum einen Verbindungen, die assoziierte sein mögen, womöglich imaginierte, aber auch sie weiten den Lektürehorizont. Etwa wenn es um den Kater Ubu geht, den die Erzählerin und ihre Tochter zu sich nehmen und der umstandslos zu einem vollwertigen Familienmitglied aufsteigt. Und als das Tier, Namensvetter von Alfred Jarrys legendär grotesker Theaterfigur König Ubu, krank wird, wird der Kater auch zu einem Wesen, um das sich die Erzählerin aufopferungsvoll oder auch geradezu närrisch kümmert. Natürlich, Katzen tauchen im Werk Thomas Hürlimanns immer wieder auf. Und dennoch, gibt es da nicht eine Verbindung etwa zu jenem Kater in Hürlimanns Roman Heimkehr, jenem surrealen Nahtodeserfahrungstrip, in dem ein Kater den knapp dem Tode entronnenen oder gar wiederauferstandenen Erzähler begleitet? Noch dazu heißt das Tier Dada. Nicht nur eine ebenfalls literarische Namensgebung, angeblich soll dieses Tier auch geradewegs aus dem benachbarten Kabarett Voltaire entlaufen sein.
Sämtliche Mieter liebten Dada und taten alles, um ihn durch den Winter zu bringen oder gegen die Weidlis zu verteidigen. Der Krieg wurde gnadenlos geführt. Wer Dada heimlich eine Sardine zusteckte, riskierte die Kündigung. Und die Weidlis, die Tag und Nacht auf der Pirsch waren, im Winter mit Pelzkappen, empfanden den Kater als Terroristen, der seine Pisse gezielt in jeden Winkel schoss, ihnen, den Weidlis, zuleide.
Und stehen solche Passagen über den Kater Dada aus Hürlimanns Heimkehr nicht in Wechselwirkung mit jenen Episoden aus Die vorletzte Frau, in denen die Erzählerin von Toschs Unwillen über die Fürsorge berichtet, die sie dem Kater Ubu angedeihen lässt? Ausgeschlossen, jedenfalls scheint es nicht. Offenkundiger vielleicht ist eine der vielen Episoden von herrlich absurder Komik aus Hürlimanns Heimkehr. Den Protagonisten hat es nach Sizilien verschlagen, als plötzlich eine Frau aus dem Meer steigt, die offenbar direkt aus dem Köpenick der Vorwendezeiten herbeigeschwommen ist. Abgesehen davon, dass sie den verwegenen Plan hat, den Sozialismus durch die Erfindung des schnurlosen Telefons zu retten, ist sie auch auffallend besorgt um die Gesundheit des versehrten Protagonisten.
»Man hätte sie noch ein paar Tage länger im Krankenhaus behalten müssen«, sagte sie und blickte ängstlich auf meine Schläfe. »Ich war nicht im Krankenhaus.«
»Nein?«
»Ein Friseur hat mich verarztet.« »Es geht im Westen weit schlimmer zu, als sie es uns beigebracht haben. Eine medizinische Versorgung durch Friseure. Nein, wirklich, so etwas lässt sich nur der Kapitalismus einfallen. Bei uns wären sie in einer Poliklinik versorgt worden. Hat er sie wenigstens desinfiziert?« »Wer?« »Der Friseur.« »Keine Ahnung.«
Schimmert durch diese Zeilen aus Thomas Hürlimanns Roman nicht Katja Oskamp hindurch? Oder aber die Erzählerin aus Die vorletzte Frau, die zunehmend zur Pflegenden wird, wenn Tosch gerade einmal nicht im Krankenhaus gegen seine Krebserkrankung kämpft? Nicht nur das eingespielte Verhältnis von oben und unten verkehrt sich durch die Erkrankung. Auch der Lebensrhythmus, der nie der eines klassischen Paares war, sondern sich immer zwischen zwei Berliner Wohnungen, mitunter auch zwischen Deutschland und der Schweiz bewegte, wird durch die Krankheit neu justiert. Eindrücklich und immer wieder hochkomisch, jenseits der Schilderung der Paardynamik, gelingen Katja Oskamp jene Szenen über die kleine, beinahe Patchwork-Familie. Schon als sie Tosch das erste Mal vom Bahnhof abholt, gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter, macht die Erzählerin vollends klar, sie ist nur im Doppelpack zu haben. Und der Schriftsteller Tosch, der durchaus eine Bohème-Existenz führt, vor 12 Uhr darf man ihn ja nicht anrufen, lässt sich darauf ein, vom ersten Abend an.
Tosch legte die Uhr auf die Tischfläche. Gemeinsam beugten sie sich darüber und vertieften sich in die Einteilung des Ziffernblatts. Sein dicker Finger zeigte auf die 12, die 3, die 6, die 9 und wieder auf die 12. Ihre Fingerchen vollzogen den Weg des kleinen Zeigers nach. Und wieder. Im Kern war damals schon alles da, wie sie die Köpfe zusammensteckten, sich auf ein drittes, das zwischen ihnen ist, konzentrieren.
Und dennoch, als würde sich ein Zahlenzauber erfüllen. Nach 19 Jahren wird die 19 Jahre währende Beziehung am Ende sein. Katja Oskamp erzählt die Geschichte in 5 Teilen, äußerlich also wie ein klassisches Drama, jeder der Teile aufgebrochen in kleine, mitunter nur einseitige Szenen. Das Auseinanderbrechen der Beziehung nimmt nicht die Gestalt einer Katastrophe an. Es wird nicht zerschlagen, vielmehr scheint den beiden das Miteinander nach und nach zwischen den Fingern zu zerrinnen. Mit ihrem Auseinandergehen treten beide, die Erzählerin ebenso wie Tosch, zugleich eine Heimkehr an. Er zieht dauerhaft zurück in die Schweiz, wobei auch, aber wohl eben nicht nur, lebenspraktische Umstände wie die Krankenversicherung eine Rolle spielen. Für die Erzählerin wird die Arbeit als Fußpflegerin ebenfalls zu einer Rückkehr.
Meine Kunden erinnerten mich an Nachbarn, Freunde, Kollegen meiner Eltern, an meine Eltern. Ich fühlte mich zurückkatapultiert in unsere Hausgemeinschaft, dachte an meine Lehrer, an meine Verwandtschaft. Unter solchen Leuten, die freimütig Berlinerten oder sächselten, war ich aufgewachsen. Mir war, als hätte ich sie vergessen und 40 Jahre später überraschend und zu meiner größten Freude wieder getroffen. Als ich sie kennenlernte, kannte ich sie schon.
Der vorletzte Mann hätte der naheliegendere Titel für diesen Roman sein können, hätte aber die in dieser Beziehung herrschenden Dominanzverhältnisse umgedreht. Schon den Titel, die vorletzte Frau, kann man also als Verweis auf die Erzählhaltung Oskamps lesen und natürlich auch als Entsprechung ihrer Vorliebe für das Unten. Die Gabe von Katja Oskamp liegt neben ihrem nie bösen Humor und ihrem unverstellt menschenfreundlichen Blick darin, dass sie aus einer vermeintlichen Selbstverkleinerung eine bewundernswerte Souveränität vielleicht gar nicht gewinnt oder gewinnen muss, sondern quasi natürlich bewahrt. Und deshalb ist die vorletzte Frau alles andere als eine Abrechnung. Vielmehr ein Album eines Stücks Lebensgeschichte, das womöglich notgedrungen irgendwann an sein Ende kommt. Das ist gewiss die traurigste Einsicht dieses Romans. Die vorletzte Frau lässt sich so in mindestens dreierlei Weise lesen. Als bei aller vordergründigen Unangestrengtheit und bei allem Witz tiefgründige Reflexion über die Liebe und das Dasein als Paar. Als ein Stück neuester Literaturgeschichte, wenn man die Bücher von Katja Oskamp und jene Thomas Hürlimanns aus diesen Jahren miteinander ins Gespräch kommen lässt. Und nicht zuletzt als eine besondere Art der Poetikvorlesung, in der Katja Oskamp Einblicke in die vielfältigen Verknüpfungen ihres Lebens und Schreibens gibt.
Das sagte Wiebke Boromka über Katja Oskamps Roman »Die vorletzte Frau«, das Buch der Woche hier im Büchermarkt. Der Roman ist erschienen bei Park X Ulstein, 208 Seiten, kosten 22 Euro. Am Mikrofon war Carsten Huck.